Mein eigener Begriff nationalsozialistische Erfindung des Ersten Weltkriegs impliziert diesen selben Gedanken der kühlen Konstruktion von Propagandamythen. Erfunden, frei erfunden, gelogen. Diese Assoziationskette liegt nahe. Aber die Mythen sind eben nicht frei erfunden, sondern sie folgen einer emotionalen Logik. Sozialpsychologisch ist interessant, welche Erlebnisweisen, welche emotionalen Elemente in den Kriegsbildern enthalten sind und wie über die Beschreibung dieser Emotionen vielleicht verständlich werden kann, warum diese bis ins Absurde hinein stilisierten Kriegsbilder geglaubt und gegen pazifistische oder kriegskritische Positionen mit wirklichem heißen Hass verteidigt wurde. Diese Kriegsbilder hätten nicht eine so starke Resonanz finden können, wäre ihnen nicht etwas entgegengekommen im Bedürfnishaushalt der Menschen. Neben der Erfindung muss ich auch die Spezifizierung nationalsozialistisch relativieren, weil ich mich im Folgenden für die Kriegsbilder interessiere, die auch in der Mitte der Gesellschaft den größten Anklang fanden und die den Nationalsozialisten den Weg zu großer gesellschaftlicher Akzeptanz bahnten, wie 1931 ein Sozialdemokrat verzweifelt feststellt. Gewiss nimmt die Jugend die Parole mit Begeisterung auf, kämpfend sterben. Jeder, der der Jugend das sagt, ist ihres Beifalls sicher. Auch wenn er kein Mittel gegen die eigene Verstandesdürre weiß, ist ihm offenbar klar, dass kämpfend sterben eine Anmarschstraße der Partei zu den Herzen der Jugend darstellt, die linke Partei nicht finden. Es ist klar, dass die Zugkraft der Bilder sich aus Gefühlen herleitet. Im Folgenden möchte ich einige Facetten dieser Kriegsbilder beschreiben. Dazu habe ich außer meinem Kampf vorwiegend um 33 herum verfasste NS-Texte benutzt, mit Ausflügen in während des Ersten Weltkriegs verfassten Texte und in die Literatur des soldatischen Nationalismus. Erster Punkt: Lust am Krieg, Krieg als Spiel. In der Arbeit mit dem Thema Kriegsbilder scheint mir die Reflexion der eigenen Position besonders notwendig, die sehr große kulturelle Distanz zu der Gewaltkultur der Weimarer Zeit einschätzen muss. Für die Ästhetik des Schreckens, für die Attraktion der Parole kämpfend sterben, habe ich kaum einen emotionalen Resonanzboden. Das erschwert mir ein empathisches Verstehen für das, was hinter dem Pathos oder der coolen Lässigkeit der verbalen Gewaltfeiern steckt. Wir wollen da ein bisschen Blut rühren und wir lachten beide, so Ernst von Salomons Schilderung eines Freikorpseinsatzes. Das Kriegskapitel in Mein Kampf leitet Hitler mit seinem Ärger über die gesellschaftliche Entwicklung hin zu friedlichen Zeiten des krämerischen Aushandelns ein. Er begrüßt den Ersten Weltkrieg als Wiederkehr der Chance zu heldischem Männlichkeitsbeweis, zu rauschhafter Begeisterung, Übersteigerung des Lebens durch Lust an der Gefahr. Auch in dem Band Deutschland erwacht von 1933, verschwindet das Bild des Opfer und verzichtbereiten Pflichterfüllung hinter dem Bild des Krieges, der endlich die tabuisierte Gewalt nicht nur erlaubt, sondern als Heldentat feiert. Zitat: Letztlich war seit je der Krieg die ureigenste Privatangelegenheit von Männern, deren seelische Heimat der Kampf und deren Bruder der Tod war. Wo sie waren, war Krieg, und wo der Krieg war, waren sie. Dieses offene Bekenntnis zur Lust am Krieg, am Blutvergießen, Morden erklärt moralische Rechtfertigung als überflüssig, indem sie es als natürlichen Trieb, zumindest des Mannes, naturalisiert und damit normalisiert. Das hatten wir gestern schon gehört. Hier findet sich das Kriegsbild der Kriegsbegeisterung von 1914 konserviert, das nicht wie bei Ernst Jünger dem Grauen und der Angst Rechnung trägt, sondern den Krieg verharmlost als Spiel mit der Gewalt, als männliche Bewährungsprobe, die endlich der Langeweile und dem saturierten Krämerdasein ein Ende macht. Der Krieg als Erneuerung, als reinigendes Gewitter. Bekanntlich hat der Erste Weltkrieg schon nach 3 Monaten diese Kriegsvorstellung ad absurdum geführt, aber Hitler behauptet, nur die wilhelminische Politik habe den Begeisterungsrausch getötet. Das heißt, in einem nationalsozialistischen Krieg wäre ein solches von Begeisterung getragenes Voranstürmen, wie es der Langemarck-Mythos beschreibt, wieder möglich. Beglaubigt wird dieses Bild durch sein scheinbar reales Überlegen in dem Kampf der NS-Bewegung, der als Fortsetzung des Weltkriegs deklariert wird. Dem Kampf um die Macht wird deshalb dieselbe existenzielle Dimension zugesprochen wie dem Weltkrieg. Die Nationalsozialisten müssen Deutschland retten vor dem sonst sicheren Untergang. In den Saalschlachten, dem Kampf um die Straße, wird diese Berauschung der Gewalt wieder real am eigenen Leib spürbar und erlebbar für die SA-Kämpfer wie auch für die Teilnehmer der Masseninszenierungen. Goebbels ist überzeugt von der hohen Attraktivität dieser blutigen Kampfinszenierungen als spannende Massenunterhaltung. Zweiter Punkt, Krieg als heroische Festivität, ein Ausdruck von Thomas Mann und Ausstieg aus dem Alltag. Thomas Mann begrüßte 1914 den Ersten Weltkrieg frohlockend. Zitat: Verachtung dessen, was im bürgerlichen Leben Sicherheit heißt, die Gewöhnung an ein gefährdetes, gespanntes, achtsames Leben, Schonungslosigkeit gegen sich selbst, moralischer Radikalismus, Hingebung bis aufs Äußerste, Blutzeugenschaft, voller Einsatz aller Grundkräfte des Lebens und der Seele, Sinn für das Schmucke, Glänzende. Der Soldat muss keine Daseinsvorsorge, keine beruflichen und privaten Entscheidungen mehr treffen. Alles wird klar und einfach, ja und nein, Freund und Feind, innen und außen. Und gleichzeitig wird diese Rückkehr zu manichäischer Weltdeutung legitimiert und als heroisch idealisiert. Das Erhabenheitspathos, die grandiose Selbsterhöhung, die aus Thomas Manns Worten spricht, rechtfertigt sich mit der tödlichen Bedrohung und muss sich nicht mehr dem Verdacht der Lächerlichkeit aussetzen. Leben im Exzeptionellen, an der Kante des Todes, in existenzieller Gefahr, dieses Versprechen haben die Nazis gemacht. Sie definierten die NS-Bewegung als endzeitlichen Kampf für die Auferstehung des tödlich bedrohten Deutschlands, die SA-Prügeleien als Schlachten, die Toten als Gefallene, die Blutfahne, die Uniformen, die militärische Hierarchie und der Führerkult. Mit diesen Gleichsetzungen zu Krieg und Militär suchten sie sich existenzielle Bedeutsamkeit anzueignen und den Niederungen des Alltags als unbedeutende und eher lächerliche Splitterpartei zu entkommen. Die Verführungskraft dieses regressiven Angebotes war umso größer, als die Nazis es als realisierbares, überlegenes politisches Programm ausgaben. Der Krieg mit seiner Logik des Ausnahmezustandes und der Entbindung von moralischen Grenzen wird zum politischen Vorbild erklärt, das demokratische Verfahren des Aushandelns von kontroversen Interessen als grau, feige, überflüssig, unnötig erklärt. Die NS-Metaphorik erlaubt die Fiktion, man könnte dauerhaft und total den Begrenzungen der alltäglichen Realität entkommen. Dieses Angebot, die Realität durch die Permanenz eines heroischen kriegerischen Festes ersetzen zu können, scheint für immer mehr Menschen in den kumulierenden Krisen der Weimarer Zeit attraktiv geworden zu sein, weil der eigene Alltag nicht mehr lebbar erschien. Herauszuspringen aus der Überforderung durch die unüberschaubare Vielfalt und Komplexität der Nachkriegsgesellschaft, die als identitätsbedrohendes Chaos erlebt wurde. Dieses Motiv geben viele der alten Kämpfer in der Able Collection als ein Hauptmotiv für ihren Parteieintritt an. Drittens, Krieg ist das Vorwärtsstürmen der Helden. Die Realität des Ersten Weltkriegs erwies sich als das traumatische Gegenteil der Vorkriegsfantasie eines reinigenden und alles erneuernden blitzartigen Gewittersturms. Ein Student beschreibt im Herbst 1915 bitter und desillusioniert das Vegetieren in den Gräben, Warten, Stillstand, die unerträglich sich ziehende Zeit und die demoralisierenden Folgen davon. Nur das Vorwärts, der Moment des Heraus aus dem Graben, ließ ihn alles vergessen, mache den Stellungskrieg aushaltbar. In der Kriegsliteratur der 20er Jahre liegt trotz der behaupteten Anerkennung der neuen Qualität des industrialisierten Stellungs- und Abnutzungskrieges ebenfalls das emotionale Gewicht auf den Schilderungen von Aktion und Bewegung. Die Identifikation gilt dem Stoßtruppführer. in der Literatur des soldatischen Nationalismus ist extrem auffällig, wie stark die Unfähigkeit zu Geduld und Abwarten ist, wie panisch die Angst vor Stillstand. Zum Beispiel in dem vor Selbstmitleid triefenden Buch »Wir klagen an, Nationalisten in den Kerkern der Bourgeoisie«, das die Haft als nicht auszuhaltende Folter beschreibt. Insbesondere Goebbels beschwört immer wieder das rasende Tempo eines pausenlosen Aktivismus. Alexander Meschnick hat vor allem aus der Erfahrung des Grabenkrieges die Attraktion der NS-Bewegung mit ihrer Idealisierung von Aktivismus und Kampf abgeleitet. Die traumatischen Erfahrungen von Ohnmacht werden in ihr Gegenteil verkehrt. Aber Erich Fromm hat auch die Nachkriegszeit als die Zeit der Ohnmacht beschrieben. Kontrafaktisch werden auch die alten Bilder des selbstbestimmten Heros und Führers aufrechterhalten, der durch seine persönlichen charakterlichen Qualitäten über Sieg und Niederlage entscheidet. Zentraler Topos der Weltkriegserinnerung ist die Idealisierung des feldgrauen, einfachen Soldaten. Alle sind gleich unter dem Stahlhelm. Der Einzelne kann ruhig sterben, der Kamerad nimmt seinen Platz ein. Es stimmt, dass damit viel Propaganda gemacht wird. Und für den NS ist natürlich das, du bist nichts, dein Volk ist alles, das Aufgehen des Einzelnen in der Volksgemeinschaft ein zentrales Propagandathema. Aber ich bezweifle, dass die Rhetorik der Austauschbarkeit und das Zurückstehen des Einzelnen hinter dem Kollektiv der Truppe wirklich die Herzen erreichen konnte. Die Kriegsdarstellungen enthalten jedenfalls ganz klassische Heldenepen des Einzelnen. Sie berichten von den Stoßtruppführern, Meldegängern. Immer wieder wird die Geschichte von dem gefreiten Hitler erzählt, der ganz allein 15 Franzosen gefangen nimmt. Und er sei nur einer von vielen einfachen Soldaten gewesen, die wegen der Unfähigkeit der wilhelminischen Offiziere die Führung übernehmen. Entgegen der individualitätsfeindlichen Ausrichtung der NS-Ideologie folgen die Heldenlegenden doch dem Bedürfnis nach Aufwertung, Größen- und Potenzfantasien für den Einzelnen. Hinter der ganzen Rhetorik des Opfers fürs Vaterland, der treuen Pflichterfüllung, der Bereitschaft zurückzutreten ins Glied, bieten diese Heldenlegenden eine Möglichkeit zu narzisstischer Aufwertung. Die Attraktivität des heroischen Narrativs hat mit der traditionellen Idealisierung des Militärischen und Soldatischen zu tun in Deutschland. Aber es gibt auch Merkmale der Weimarer Zeit, die eine besondere Offenheit für die Heldenmythen nahelegen. Die Erosion der alten Ordnung und Hierarchie, Verluste von Besitz, die Qualifikation, der Fluch der Jugendarbeitslosigkeit und Jungakademiker Aussichtslosigkeit, das Thema der überflüssigen Generation, die Auflösung der Geschlechter- und Generationenordnung des selbstverständlichen Elitenanspruchs, Erfahrungen von Zerrissenheit, Chaos, gesellschaftlichen Spaltungen münden in die Erfahrung der Bedeutungslosigkeit des Subjekts. Darauf antwortet das heroische Narrativ, indem es die eigene Handlungsmacht, Potenz und Größe magisch restituiert. Das heißt, eine positive, aufbauende Deutung des Krieges gibt, während die Kriegskritiker mit dem Eingeständnis der Sinnlosigkeit der Kriegsgräuel im Negativen verharren müssen. Viertens, die Toten sind nicht tot, die Niederlage ist ein Sieg. Die Idealisierung von Krieg und Kampf, von Opfer und klagloser Sterbensbereitschaft nimmt nicht wirklich die entmenschlichen Kriegserfahrungen auf, wie es die vielen Schilderungen der Hölle von Verdun und des Grabenkrieges uns glauben machen wollen. Dieser scheinbar realistische Blick auf die Kriegsgräuel und das massenhafte Verheiztwerden führt nicht zum Eingeständnis der Zufälligkeit, Sinnlosigkeit, dem Ohnmächtigen Ausgeliefertsein an die unpersönliche Welle der Vernichtung, wie Ernst Jünger das genannt hat. Im Gegenteil, der Tod wird als unverzichtbarer, freiwilliger Beitrag zum deutschen Sieg begriffen. Wie zum Beispiel in der Fibel für Kinder, das kleine Buch vom Großen Krieg von 1934. Die Kinder fragen, was bedeutet, Zitat, im Felde fallen? Im Felde fallen, sprach der Vater, heißt für sein Vaterland auferstehen, heißt für sein Vaterland vorangehen, heißt sterben, damit Deutschland lebt. Tod ist also auferstehen, vorangehen, ist Leben. Nicht zufällig häufen sich die Geschichten, in denen Soldaten sich frei dazu entscheiden, ihr Leben zu opfern und als letzte Worte zum Beispiel sagen, wenn nur die Kameraden leben und weiter stürmen. Der Tote lebt weiter in den kämpfenden und siegenden Kameraden. Die Möglichkeit der Niederlage kommt nicht vor. Und sie kommt eben auch nach der realen Niederlage nicht vor, es gibt sie nicht. Die Verleugnung der Weltkriegsniederlage, nein mehr ihre Umdeutung als Sieg, ist essentiell für das Kriegsbild der Nazis. Wer hat gesiegt, fragt das Kind seinen Vater in der Fibel. Gesiegt hat der unbekannte Soldat, der durch eine Hölle auf Erden ging, um das Reich zu ermöglichen. In diesem Reich leben die großen Toten allzeit mit. In der Nazi-Rhetorik und ihr habt doch gesiegt im Felde unbesiegt, werden die Toten als weiterhin lebendig beschrieben. Die feldgrauen Toten marschieren in den braunen Hemden weiter und, Zitat, die Toten der Bewegung bleiben Sieger im Kampf um Deutschland. Die Fibel endet mit dem Wort und in den beiden Kinderherzen verwurzelte wortlos der Schwur, dort mitzumarschieren, wo die Toten marschieren. Begeisterung für den Krieg zu wecken, hat als schwierigste Hürde die Todesangst und die Angst, dass die mit der Niederlage und der Schuldzuweisung, dass diese Tode sinnlos werden. Hier muss deshalb die Nazi-Rhetorik zu besonders schrillem Pathos und zu einer wirklich totalen Verleugnung und Verkehrung ins Gegenteil greifen, die deutlich die Qualität des Pfeifens im Walde hat. So sind die Nazis ja auch Vertreter der radikalsten und wirklichkeitsfernsten Version der Dolchstoßlegende. Hitler behauptet in Mein Kampf, die Deutschen hätten unmittelbar vor dem Sieg gestanden, bevor die Heimat den Kampfeswillen der Front mit dem Dolchstoß gebrochen hätte. Diese manischen Konstrukte der Verleugnung von Versagen und Tod, Luftbrücken über die existenziellen Ängste, sind sehr fragil. Deshalb die Chancenlosigkeit von nüchterner Realitätszugewandtheit und Argumentieren, die extreme Intoleranz und der Hass auf alle, die in diesen Luftballon hineinstoßen oder durch ihre eigene Nüchternheit, die eigene Trunkenheit als beschämenden Rausch wahrnehmbar machen. Denken Sie an die Gewalttätigkeiten gegen Fremde und Nichtkriegsbegeisterte schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs, zum Beispiel bei Ernst Toller geschildert. Die Todesbereitschaft ist also nicht real, ebenso wenig wie die Selbstidealisierung als verfemte, untergehende Kämpfer, allein umringt von einer Welt von Feinden. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich diesen Punkt noch ausführen soll. Danke sehr. Also ich mache das jetzt nicht. Man kann halt mit Teweleit sagen, dass geschrien wird nach dem Feind, dass die Nazis die Feindkonstruktion als was absolut Zentrales betrachten. Hitler hat das schon immer als den Hauptmotor der Mobilisierung für die deutsche Volksgemeinschaft hervorgehoben. Und das Zweite ist, dass der übermächtige Feind, an dessen Konstruktion die Nazis ja in dem antisemitischen Stereotyp krampfhaft festhielten, die eigene Opfer- und damit Unschuldsidentität ermöglicht. Das ist ihre besondere Attraktivität. Sie schenkt die Möglichkeit, die eigene gewaltsame Grenzüberschreitung als gerechte Selbstverteidigung zu rechtfertigen, Rache und Hass zu legitimieren. Und ich denke, die Nachwehen davon sehen wir bis in die heutigen Schulddebatten. Und jetzt führe ich doch noch ganz kurz meinen allerletzten Punkt aus, weil er das Neue an dem NS-Mythos ein bisschen beschreibt, nämlich das Eliteversprechen für den neuen Krieger und Drohung mit Vernichtung. Ich hatte schon gesagt, der einfache Soldat muss die Führung übernehmen, weil die Eliten versagen und eine Leerstelle von Inkompetenz und Arroganz hinterlassen. Der Gefreite, der einfache Stahlhelmträger, erweist sich durch seine Charakterstärke, seinen fanatischen Willen als der neue unbesiegbare Führer. Das ist natürlich auf Hitler gemünzt, aber die Popularität dieses neuen Führerverständnisses, Adolf Hitler ist der einfache, gefreite Mann des Volkes, wie du und ich, er ist das deutsche Volk, ist eine Verheißung, ein Versprechen auf die eigene Möglichkeit des Elitenzugangs. Zitat nochmal aus Deutschland erwacht, 33. Es gibt keine schonungslosere Charakterprobe als den Kampf. Die Starken erhebt er zu Helden und die Schwachen beraubt er auch des letzten Haltes, macht sie erbärmlich. Nach diesem ehernen Gesetz schied der Krieg die Menschen in Kämpfer, denen das Soldatentum als Haltung und Gesinnung angeboren ist, und in zufällig uniformierte und bewaffnete Bürgerseelen, die im Krieg nur als Werkstoff fungieren. Hier sieht man die Verachtung, die Drohung mit Ausschluss und erbarmungsloser Vernichtung für die zuvor so hochgelobten Frontkämpfer. Dieses Lob habe ich jetzt weggelassen. Der Krieger in diesen Bildern, die Nazis sind ja Vertreter eines extremen Psychologismus. Der Wille, der Glaube kann die Realität verändern. Und auch der Krieger kann alles erreichen, wenn er es will. Aber nur als Krieger und Sieger hat er ein Anrecht aufs Überleben. Erweist er sich als schwach, so soll er fallen, ist nur Werkstoff. Die elitäre Kriegeridentität, die dem Nationalsozialisten angeboten wird, verspricht eine schrankenlose, sich über Moral und Konvention hinwegsetzende Grandiosität, in der die Menschen zum Spielball der privaten Kriegsspiele werden. Der Grat ist aber schmal, auf dem der totale Absturz droht. Umso lauter muss das Siegesgeschrei sein. Das NS-Kriegsbild enthält nicht nur die Versprechen von Heldsein und von Elitezugehörigkeit. Ganz dicht unter der Oberfläche wird die existenzielle Bedrohung auch der deutschen arischen Volksgenossen deutlich. Damit lasse ich es jetzt gut sein. Vielen Dank. Applaus